Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wenn ich zu dir in die Praxis komme, da ist ja immer extrem viel los. Das ist ein richtiger Bienenschwarm.
Ja, richtig viel Tubabo, ne? Das ist ja letzten Endes sind das ja sehr, sehr viele Patienten und da muss man den Überblick behalten, ne?
Und das schaffst du nicht alleine?
Auf gar keinen Fall. Ich habe ein super Team mit ganz vielen helfenden Händen und helfenden Köpfen vor allen Dingen. Und ich habe ganz viele Hämophilie-Assistentinnen und Schwestern, und die mir wirklich bei meiner Tätigkeit wirklich zur Hand gehen. Also die rechte Hand von vielen Tätigkeiten, muss man sagen.
Und aus diesem Grund sind wir heute auch nicht alleine, sondern du hast auch jemand mitgebracht.
Ja, einer meiner Hämophilie-Assistentinnen, die Britta Füllings. Hallo Britta.
Hallo Susanne.
Hallo Britta.
Hallo Björn.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir.
Bist du entspannt?
Ja, ich bin, glaube ich, entspannt.
Sehr gut. Ja, sie hat es ja schon angedeutet, ne? Man kann diese Arbeit nie alleine machen, ne? Das ist immer eine Arbeit im Team, und oftmals seid ihr diejenigen, die die Patienten als erstes sehen.
Genau.
Wenn du jetzt mal so deine Aufgabe beschreiben würdest, was ist deine Aufgabe?
Also meine Aufgabe ist klar das Medizinische, aber viel auch das Seelische, sage ich jetzt einfach mal. Also auf die Patienten zugehen, immer lächeln, finde ich, immer gute Laune haben. Ist mal ganz wichtig, den Patienten zu übermitteln, ihr seid hier gut aufgehoben, ihr seid hier nicht nur zu einem Termin, geht dann wieder, sondern die müssen wissen, dass sie hier gut aufgehoben sind, dass sie aufgefangen werden, auch nicht nur in medizinischer, sondern auch privater Natur.
Ihr stellt ja so den ersten Kontakt oftmals dar, wenn die Patienten in die Praxis kommen.
Ja.
Vielleicht kannst du mal so für einen Patienten den normalen Ablauf beschreiben, wenn er hier so durch die Praxis läuft.
Ja, also der Patient kommt rein mit Überweisung und Versichertenkarte. Wir händigen den neuen Patienten Fragebögen aus, bitten sie freundlich, das auszufüllen. Und dann werden die Patienten in die Räumlichkeiten reingesetzt. Susan kommt dann dazu, es wird Blut abgenommen, es wird eine Aufklärung stattfinden, wenn irgendwas in Klärungsbedarf ist. Wird Blut abgenommen, es wird nochmal ein Gelenkstatus gemacht bei den Patienten und weiterführende Termine gemacht, wenn notwendig.
Das ist so das Organisatorische. Das Blut nehmt auch oftmals ihr ab,
genau,
nicht die Ärzte.
Richtig.
Sodass ihr dann deutlich mehr Zeit auch mit dem Patienten verbringt.
Ja.
Und du hattest ja eben schon angesprochen, ihr seid auch so für das Seelische verantwortlich, beziehungsweise Ansprechpartner.
Ja, finde ich schon, dass das wichtig ist.
Hast du da so ein paar Geschichten, die du erzählen kannst?
Ja, es gibt halt, je nachdem, welche Vergangenheit die Patienten haben, also viele haben natürlich enorm viele Gelenkeinblutungen gehabt, Probleme, Arbeit zu finden, oder konnten ihren Wunschberuf nicht ausüben, weil auch Eheprobleme, sage ich jetzt einfach mal, die dann aufkommen, wenn man psychisch nicht immer ganz so labil ist, trauen die sich manchmal eher hier bei uns dies anzusprechen, als zu ihrem Partner zu gehen, um da die Beziehung nicht weiter zu belasten oder die Familie zu belasten, so habe ich das Empfinden, und können ja einfach alles loslassen.
Susanne, hast du das Gefühl, dass deinen Helferinnen mehr erzählt wird als dir oder andere Sachen?
Es werden andere Sachen erzählt, das muss ich einfach sagen. Und ich glaube auch, es wird ihnen oft auch anders vermittelt. Ich bekomme die Wahrheit, es ist ja beides mal die Wahrheit, anders erzählt. Und meistens können wir uns dann aus vielen Geschichten dann ja so eine Gesamtgeschichte zusammenbasteln, muss ich dir sagen. Und vieles ist auch so, dass zwischen den Zeilen erzählt wird. Ne? Das ist so, wenn die kommt eine Helferin raus und sagt mir, irgendwie stimmt hier was nicht. Da wird nicht großartig viel erzählt, aber da wird vielleicht nur gerade mal angedeutet, und dann kommt die Helferin raus, so zum Beispiel die Britta, Mensch, ich glaube, du brauchst da mal vielleicht ein Stündchen länger für ein Gespräch. Ich glaube, da ist es notwendig, dass du dir nochmal Zeit nimmst. Da ist etwas im Argen. Das merkt man, da fällt gerade eine Träne, wird nicht großartig was erzählt oder die Stimmung ist gerade nicht gut oder am Telefon werden Termine manchmal verschoben und dann wird der Ton der Patienten kippt dann und dann kommen die Helferinnen auf mich zu und sagen, ich glaube, da ist Gesprächsbedarf. Und da glaube ich, das sind so die Zwischentöne, die eine Schwester und eine Helferin wirklich durch ihre Ausbildung und durch das wirklich permanente am Patienten sein noch viel besser im Gespür hat und Gefühl hat, als wir es manchmal haben, muss ich dir sagen. Haben wir auch, aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, haben sie es noch viel, viel besser, weil sie ja viel mehr noch den Kontakt zu den Patienten haben. Am Telefon, da wollen sie noch ein Rezept haben, dann brauchen sie noch dies und dann wollen sie noch Termine verschoben haben, dann haben sie das vergessen, dann haben sie Angst, dass sie die Substitution vergessen haben, dass ich dann das merke und dass ich dann was sage, dann wird vorab schon mit mir gesprochen, dass ich dann nicht, ich will nicht sagen schimpfe, aber vielleicht mal ein bisschen ermahnende Worte rausgebe oder sonst irgendwas. Also sie sind so, ich sag mal, sie fangen vieles auf, so will ich das mal sagen.
Ja, wir sind dann doch wahrscheinlich eher medizinisch fokussiert und vergessen dann vielleicht manchmal so ein bisschen das Menschliche, das Emotionale. Ja. Nur das lernt man doch nicht in einer Ausbildung, Britta.
Nee, das lernt man durch die Erfahrung, durch die ganzen Jahre und man muss ein Mensch dafür sein. Also man muss so von seiner Persönlichkeit her auch sein. Ne? Also Menschen dann auch zu helfen, auf sie zuzukommen, sie aufzufangen, das kann man nicht nur lernen, das ist auch der Charakter, glaube ich. Ne? Glaube ich nicht nur, das ist so.
Das ist so,
ja. Ich bin eigentlich sowieso eine Frohnatur, das heißt, wenn Patienten schon mal anrufen, Mensch, ich habe das Rezept vergessen, ich kann nicht wieder nach Duisburg kommen, wie regeln wir das? Und dann suche ich halt direkt eine Lösung. Welche Apotheke gehen Sie? Ich telefoniere mit denen. Ich faxe es rüber, alles gut, sind sie raus. Das sind so Kleinigkeiten, worüber die sich dann einfach freuen, dass man denen die abnimmt oder dass man halt Lösungen sucht. Für die ist das momentan ein ganz arges Problem, wo ich dann sage, nee, ist kein Problem. Probleme sind da, um sie zu lösen und das tun wir gemeinsam. Und das tut den Patienten gut.
Wenn jetzt, es gibt ja manchmal Extremsituationen und eine Extremsituation ist ja so die Erstdiagnose einer Blutgerinnungsstörung, der Hämophilie zum Beispiel. Ja. Ne? Und gerade wenn es dann um das eigene Kind geht. Hast du da irgendwelche besonderen Geschichten oder wie du da unterstützen kannst bei den Eltern?
Ich sag mal, als erste Unterstützung sehe ich bei dem Gespräch immer Susan. Das ist mal ganz wichtig, dass sie dazu erstmal was sagt und wir als Hämophilieassistentinnen reden halt eher nochmal so ein bisschen im persönlichen Bereich. Die kriegen ja die Notfall-Handynummern, die kriegen unser Patienten-Handy. Wenn irgendwas ist, melden sie sich jederzeit, auch per WhatsApp. Wir sind für sie da, wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, wir kriegen das alles zusammen hin. Das ist, glaube ich, immer ganz wichtig für die Familien, dass sie das natürlich nochmal sacken lassen für sich, was das für sie bedeutet, dass man auch klar spricht. Aber es auch nicht wirklich komplett dramatisiert, dass man nicht, also die Patienten gehen nicht hier raus nach der Erstdiagnose und haben das Gefühl, unsere Welt bricht zusammen. Das auf gar keinen Fall. Es gibt immer mal welche, die weinen dann viel, für die ist es ein Schock, manch anderer geht damit lockerer um. Das ist immer unterschiedlich, aber Patienten sind ja noch nie rausgegangen und dann erstens nie wiedergekommen oder waren dann am Boden zerstört.
Planst du sowas bewusst, Susanne, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier mein Aufklärungsgespräch und wir wissen ja, dass Patienten vieles von dem, was wir sagen, einfach nicht behalten können, weil es zu viele neue Informationen sind, vielleicht die Sprache auch manchmal eine Barriere ist. Und das betrifft jetzt nicht nur Menschen, die deutsche Sprache nicht können, sondern es betrifft durchaus auch Deutsche. Aber wir reden ja manchmal in einer quasi anderen Sprache. Planst du dann bewusst danach noch Zeit ein, dass die Patienten in der Praxis bleiben, damit solche Sachen noch aufgefangen werden können?
Auf jeden Fall, weil manchmal, ich sag mal, das ist ja in der Natur der Sache, dann haben wir die Diagnose gestellt und möglicherweise habe ich noch ein paar andere Patienten, dann sorge ich einfach dafür, da müssen ja Dinge noch vorbereitet werden. Weißt du, da muss ja noch das Notfallpackage vorbereitet werden, der Notfallausweis muss ausgestellt werden. All diese Dinge, da bin ich ja gar nicht mehr im Zimmer drin. Da sind aber ganz viele andere Schwestern drin, die rein und raus gehen und dann nochmal ja, ich sag mal, eine Tasse Kaffee bringen, was zu trinken bringen und einfach mal so ins Gespräch kommen. Das machen wir ganz bewusst, damit noch andere Personen mit im Raum sind, die die Gesamtsituation wirklich mit auffangen können. Und oft ist es so, dass die Schwestern dann sagen, Mensch, wollen wir nicht noch die Familie noch einladen? Die wohnt hier um die Ecke, die kann das Ganze doch mit unterstützen. Also das sind auch nochmal Dinge, die Schwestern einfach mal voraussehen und sagen, Mensch, da könnte der Kontakt ganz gut hergestellt werden, wir bringen die einfach mal gut zusammen. Und ich glaube, an der Stelle verbringe ich Zeit, aber ein ganz großer Teil der Zeit wird auch mit den Schwestern und anderen Familien verbracht. Das ist ganz bewusst, damit auch ganz klar ist, hier endet es nicht, sondern es geht mit ganz großen Schritten weiter und wir haben ein Ziel. Und dieses Ziel ist zu sehen. Also nicht irgendwie, da ist ein großer dunkler Tunnel, mal gucken, was dann passiert, wo möglicherweise das Licht ist, sondern wir sehen schon das Licht. Ne? Und das, glaube ich, ist auch aus den Geschichten, wenn die Schwestern das erzählen, hat das ja nochmal eine andere Bedeutung, als wenn ich das nur als Ärztin sage. Ich glaube, da haben die Eltern auch nochmal so ein Gefühl, erzählen Sie es mir doch nochmal, weil die noch vielleicht noch viel näher dran sind, auch vielleicht mit der sprachlichen Barriere zu sagen, Mensch, ist das alles wirklich so? Ich meine, kann man das so machen oder wie ist das denn und so weiter? Ich glaube, da kommt das ein oder andere ermunternde Wort oder Gespräch nochmal auf.
Ganz am Anfang hatten wir auch das Thema Organisation und wir machen eine Zusammensprechstunde und dann legen wir fest 3, 4, 5 Sachen, die gemacht werden sollen. Das Einzige, was so aus dem Zimmer wandert, ist so ein kleiner Zettel, auf dem 5 Sachen draufstehen. Und irgendwie passiert es ja dann trotzdem.
Genau, ich habe hier ein super Team, muss ich dir sagen. Und die Britta ist ein Organisationsgenie, sage ich da, was das angeht, sage ich dir mal. Und wenn es irgendetwas gibt, was sie kann, sind es Termine zu vereinbaren, die irgendwo, wo man denkt, die Wartezeit ist ein halbes Jahr. Und siehe da, irgendwie, ich kann ja auch nicht sagen, wie sie es macht, ich habe sie auch noch nicht beobachtet und ich habe mir nicht zugehört, weil ich dann immer Angst habe, dass dieses gewisse Karma dann weg ist. Weißt du, wie ich meine? Also lasse ich sie das alleine machen und in irgendeiner Weise zaubert sie mir dann einen Termin für die Patienten am nächsten Tag, in 2 Tagen, in einer Woche. Ich kann dir nicht sagen, wie, aber es funktioniert.
Okay, Susanne hört weg. Wie machst du das, Britta?
Schick sie zum nächsten Patienten.
Ja. Nee, aber das heißt, also diese Empathie gegenüber dem Patienten brauchst du ja tatsächlich dann auch nach draußen. Anders würdest du die Termine ja gar nicht bekommen.
Genau, und ich kriege eigentlich immer das, was ich möchte, muss ich sagen.
Und das geht ja noch weit über den Praxisalltag hinaus. Ne? Wir haben jetzt schon ein paar Veranstaltungen außerhalb der Praxis zusammen gehabt und irgendwie wart ihr auch immer dabei.
Ja. Also für mich ist das ganz klar, dass wir dabei sind.
Das erhöht natürlich die Bindung der Patienten zu euch.
Natürlich. Und ich weiß noch, die allererste Patientenveranstaltung außerhalb, da waren die alle total begeistert. Ne? Ach, sie haben gar nicht weiß an, sie, so nach dem Motto, sie sind auch ein Mensch mit einer Hose und einem Pulli. und die reden dann auch gerne so ein bisschen in privater Natur. Ne? Sind sie auch nicht verheiratet? Wo kommen sie her? Haben sie Kinder? Und man kommt sich dann so ein bisschen vor wie so ein Star, hatte ich so das Gefühl, wie so ein Sänger, der dann irgendwie Backstage, jemand hat eine Karte gewonnen und jetzt unterhalten wir uns. Und diese Veranstaltungen sind für die auch unheimlich wichtig, für die Patienten.
Das heißt, die Patienten geben dir auch viel zurück.
Ja, also ich liebe die Patienten ja alle. Und doch, die geben einen viel zurück, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch daran, wo Marlene geboren wurde, wie viele Geschenke ich von den Patienten zur Geburt bekommen habe. Das war richtig toll. Viele nette Karten. Es ging jetzt nicht um das Materielle, aber wie viele einfach auch daran gedacht haben. Doch, das hat mich sehr, sehr gefreut, muss ich sagen. Ja, das ist ein Geben und Nehmen hier.
Wenn jetzt hier jemand zuhört und der sagt, wow, toller Beruf. Wie werde ich Hämophilie-Assistent, Assistentin?
Ja, wie werde ich das? Ich muss das Know-how mitbringen, ich muss die Einstellung dazu mitbringen. Ich sag mal, nicht jeder Mensch ist gleich. Ich akzeptiere auch Menschen, die introvertiert sind, die das halt nicht so können oder nicht so aus sich raus können, aber die dann zu ruhig sind und nicht eine bestimmte Stärke und Ausstrahlung mitbringen, die sind für den Beruf halt nicht gemacht, sage ich einfach mal. Die sind dann vielleicht eher für andere Dinge gemacht. Man muss halt das Interesse daran haben.
Und würdest du sagen, dass dieser Beruf einen gewissen Stress mit sich bringt?
Ja,
oder macht
auf jeden
das die
Fall.
Einstellung?
Nee, das ist schon bestimmter Stress, aber ich persönlich brauche den. Ohne dem wird's gar nicht funktionieren.
Und dann gibt es ja die formale Ausbildung. Das heißt, du musst ja eine Art Lehre machen. Die geht über wie viele Jahre?
Mehrere Fortbildungen.
Geht also erstmal, die hast du in den Arzthelferin-Ausbildung zum Beispiel, könnte man das machen. Das sind dann drei Jahre.
Genau.
Oder eine Schwesternausbildung. Da gilt es ja genauso. Und dann diese Hämophilie-Assistentin Zusatzbezeichnung findet ja im Rahmen der Ausbildung, die wir unter dem Dach der GTH mittlerweile haben, wo die Assistentin an verschiedenen Fortbildungen teilnehmen können. Einmal den Blutungsteil und einmal den Thromboseteil. Und am Ende gibt es dann eine Prüfung, die sie ablegen müssen. Und wo sie eben einige Fragen beantworten müssen. Und dann gilt es wirklich, dass sie regelmäßig an bestimmten Fortbildungen wirklich teilnehmen. Aber das A und O, das ist einmal der Fortbildungspart, ist die tägliche Arbeit mit den Hämophilie-Patienten. Das heißt, Faktoren aufziehen, Faktoren bestellen, die Listen wirklich zu führen, die Substitutionskalender zu kopieren, einzutragen, zu schauen, haben sie regelmäßig gespritzt, haben sie nicht gespritzt, sieht man daran, dass sie einfach alles eingetragen haben, das sehen die Schwestern. Also. Und eine Schwester sieht auch, Mensch, hier ist nicht regelmäßig bestellt worden, möglicherweise ist die Substitution nicht ganz so regelmäßig oder ein Patient ruft an und sagt, er hat ein paar Schmerzen und man sagt, Mensch, vielleicht ist das regelmäßige Spritzen doch nochmal notwendig, ein gutes Wort nochmal zur Unterstützung, bevor er, ich sag mal Wochen vorher, bevor er zu mir kommt letzten Endes oder auch manchmal Monate wird nochmal vorher gesprochen, da wird auch oft das Herz ausgeschüttet, sage ich mal an der Stelle. Das sind also viele Dinge, die die Schwester schon viel vorher sieht, als ich sie sehe. Das heißt, natürlich unterschreibe ich die Rezepte, aber den ganz großen Überblick, muss man ehrlich gesagt sagen, haben die Schwestern, weil sie genau wissen, was ist im Kühlschrank, was geht rein, was geht raus. Also das sind ganz viele Dinge, die dann doch die Hämophilie-Assistentin doch im Blick haben, sage ich mal. Das sind so ganz viele Dinge. Oder ich sage jetzt einfach mal, Patient hat lange Zeit nicht gespritzt. Auf einmal passiert eine Verletzung und traut sich gar nicht, mich anzurufen. Dann passiert der Anruf oft bei den Hämophilieassistenten und dann werde ich so, ich glaube so nach dem Motto vorbereitet. Ne? Jetzt nicht schimpfen und nicht keine Ahnung was, ne? So in dem Stil. Ne? Und dann, ich glaube, das ist so ein bisschen, um bestimmte Dinge abzufangen, glaube ich, auch ganz viel, was das ist. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich schimpfe ich auch schon mal mit Patienten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es immer wieder auf das Gleiche hinausläuft. Es gibt halt Patienten, die dann immer wieder denselben Fehler machen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann weiß ich teilweise schon zurecht, muss ich sagen. Und die wissen natürlich auch, dass ich Susan darüber informiere.
Ja, klar. Ne, ihr fahrt ja, wie man jetzt eben hier schon hört, eine enorme Wertschätzung jetzt aus der Praxis heraus, aber auch seitens der Patienten. Und du hattest eben Fortbildung, GTH, Gesellschaft für Thrombose- und Hämostaseforschung, also das Dach von, sag jetzt mal, der Hämophilie angesprochen. Und ich war jetzt zuletzt auf einer Fortbildung, einer ärztlichen Fortbildung, da wart ihr dabei. Jetzt gibt es in den nächsten anderthalb Wochen wieder eine. Da habt ihr auch einen ganz großen Part, eine eigene Veranstaltung. Das heißt, ihr erfahrt auch viel Wertschätzung von außen mit viel Fortbildungsmöglichkeiten.
Ja.
Und ihr trefft euch deutschlandweit untereinander.
Genau, und man tauscht sich aus. Das ist auch unheimlich wichtig, auch diese sich immer fortzubilden.
Das heißt, euer Netzwerk ist nicht nur hier in der Praxis, sondern deutschlandweit.
Genau.
Und ihr könnt euch dann austauschen, gegenseitig, wie du sagst, fortbilden.
Richtig.
Und die neuesten Informationen sammeln.
Ja, genau.
Das ist ja für viele, auch wenn sie diesen Beruf ausüben wollen, wichtig. Ne? Also es bedeutet einfach viel, du kommst raus aus deinem eigentlichen Alltag.
Genau. Und du hast auch die Möglichkeit, nicht nur Deutschland, also es ist ja ein Treffen Deutschland, Schweiz und Österreich manchmal an der Stelle, oder wir haben auch internationale Nurses-Treffen, sage ich mal. Auch das ist nochmal Input, weil man dann einfach mal erfahren kann, wie es in anderen Ländern ist. Und das hat eine ganz viel nochmal mitgebracht, wenn wir, als jetzt viele ukrainische Patienten gekommen sind oder Patienten aus Syrien gekommen sind, sie waren gut vorbereitet, die Schwestern, weil sie eben schon mit anderen Schwestern aus anderen Ländern gut vernetzt gewesen sind und wussten auch, wie die Versorgung dort war und wussten auch, okay, hier muss ich drauf achten und bei bestimmte Dinge, soziale Dinge, muss ich eben anders handeln, muss ich sagen. Und da ist der Austausch enorm wichtig, muss ich dir sagen.
Ja, und letztendlich dient es alles der Versorgung der Patienten.
Auf jeden Fall. Und wir haben, es gibt hier zwei Schwestern hier bei mir, die durch die internationale, durch den internationalen Austausch dann irgendwann mal sich selber bereit erklärt haben, hier eine Verteilungsstelle für die Hämophiliepräparate weltweit geworden sind. Das machen die alles freiwillig. Also da wundere ich mich oft, wie viel Zeit und Energie mitgebracht wird, das zu tun und außerhalb der Arbeitszeit dieser Praxis, muss ich sagen. Das ist wirklich und alles freiwillig und auch sehr gerne.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also korrigiere mich, aber ein Job, bei dem man viel investiert, aber auch viel zurückbekommt. Ja. Große Wertschätzung auf von vielen Seiten, von Patienten aus der Praxis, aber auch deutschlandweit.
Genau, und das ist trotzdem vielfältig. Es ist nicht, ich sag mal, wie in der allgemeinmedizinischen Praxis, ne, wie man sich das vorstellt. Da wird ein EKG geschrieben, da laufen die Blutabnahmen, das ist immer so der gleiche Ablauf.
Ja.
Hier ist jeden Tag, klar, so ein gewisser Rahmen gleich, aber trotzdem ja, ist jeder Tag auch wieder anders, individuell.
Überraschung.
Genau, jeden Tag gibt es hier neue Überraschungen.
Individuelle Überraschungen.
Na, individuelle Überraschungen, sag ich dir. Auf jeden Fall.
Okay, sehr gut. Britta, vielen herzlichen Dank, dass du uns heute begleitet hast.
Gerne.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn. Ich danke dir, Britta.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.